Hier vorne hängt die neue Jahreslosung. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Aus Johannes 6, Vers 37. Ja, darüber möchte ich auch heute Abend sprechen und predigen. Wer zu mir kommt, das ist ja Bewegung. Insofern könnte man sagen, Glaube hat etwas mit Bewegung zu tun. Einer inneren Bewegung und einer äußeren Bewegung. Und wenn wir die Weihnachtsgeschichte vor Augen haben, die wir alle kennen, da kamen ja Leute, die sich bewegt haben. Als erstes kamen die Hirten über das Feld und bewunderten dieses neugeborene Kind und ja, beteten dort. Dann kam, was ich gerade eben vorgelesen hatte, diese Weisen oder auch Magier genannt. Die Hirten hatten einen ganz kurzen Weg, die Magier einen ganz langen Weg. Sie waren vielleicht wochenlang unterwegs gewesen, aber sie hatten ein klares Ziel, einen Stern, deshalb finde ich es auch schön, dass hier oben dieser Stern hängt, der hinweist auf diesen aufgehenden Morgenstern Jesus. Jesus hat dann später, als er erwachsen war, Jünger gesammelt und da sprach ein gewisser Philippus einen Nathanael an und sagte, wir haben den Messias gefunden, der kommt aus Nazareth. Und er sagte, aus Nazareth kann nichts Gutes kommen. Das war so, wie wenn man sagen würde, aus Offenbach kommt irgendwas ganz Berühmtes. Und sagen dir, nein, das ist doch wahrscheinlich nicht so. Aber dann diskutiert dieser Philippus mit dem Nathanael nicht, sondern er sagt, komm und sieh. Und das finde ich ganz wichtig, auch gerade bei Gott, jetzt nicht nur zu überlegen, wie kann ich intelligent darüber nachdenken. Komm und sieh heißt ja, ich gehe dahin. Und dann hat der Nathanael Jesus gesehen. Und Jesus sagte, in Wahrheit ein Mann voller, ja, wie soll man sagen, Würde und Recht. Und der Nathanael fragte ihn, woher kennst du mich? Aber Jesus kennt jeden von uns und das finde ich natürlich auch sehr gut und wichtig, dass er weiß, wie wir zu ihm kommen. Eine Lieblingsgeschichte von mir steht in Markus 2. Kann man so ein nettes Wortspiel machen. Markus 2, Vers 3, tragen vier einen Fünften zu Jesus. Das heißt, die haben einen gelähmten Freund und da sie da keinen Platz mehr haben, steigen sie über das Dach in das Haus hinunter. Das heißt, sie öffnen nur das Dach und lassen ihren Freund dort hinunter. Und Jesus weiß, dass er dem helfen soll. Aber er heilt ihn nicht als Erstes, sondern er sagt als Erstes, deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt, eine innere Heilung. Und dann als Zweites sagt er eben, nimm dein Bett, steh auf und geh. Und so hat er ihm sozusagen zu einem neuen Existenzaufbau geholfen. Und das finde ich schön, wenn Menschen zu Jesus kommen, dass sie spüren, dass ihre Existenz in gewissem Sinne eine andere Grundlage bekommt, von innen und manchmal auch von außen. Es gab ein Predigerseminar vor vielen Jahren, da gab es eine Erweckung und die hatten dann eine ganz einfache Theologie, die nur aus zwei Halbsätzen bestand. Christus für uns und Christus in uns. Das fand ich eine tolle Theologie, da ist alles gesagt, was man braucht. Christus für uns, klar, er ist unser Erlöser, er ist für uns gestorben und Christus in uns ist die Gewissheit des ewigen Lebens. Vorhin hatte ich diesen Spruch gesagt, Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Da er auch heute derselbe ist, kann ich heute mit ihm reden. Und das finde ich schön, im Römerbrief steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir haben ja gerade Weihnachten hinter uns und da gab es ja das schöne Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Und da heißt es, Christ, der Retter ist da. Wobei die wenigsten Leute sich Gedanken machen, was das überhaupt bedeutet, dass da ein Retter ist. Wovor rettet er? Ja, einmal rettet er vor dem Gerichtszorn Gottes, indem wir eine Erlösung erfahren. Dann rettet er uns auch vor einem sinnlosen Leben, weil ein Leben, in dem Gott letztlich nicht vorkommt und das dann in der Ewigkeit im Abseits landen würde, auch sinnlos wäre. Ja, das finde ich schön. Ich kann ihn heute anrufen. Und da will ich zwei Beispiele bringen von Menschen, die ich kennenlernte. Das eine war in der Klostermühle, da gibt es immer so eine Kurzbibelschule, da durfte ich so ein paar Jahre lang immer 2-3 Tage unterrichten. Und da war eine junge Dame, die war vorher Entwicklungshelferin in Afrika gewesen. Und sie sagte, irgendwann musste sie eine ziemlich weite Strecke mit ihrem Omnibus fahren und hatte ein ganz mulmiges Gefühl, weil sie von dem Fahrer des Omnibuses gehört hatte, dass der vorher schon einen Omnibus in den Abgrund genagelt hatte und dabei etliche Leute ums Leben kamen. Und mit diesem Fahrer sollten sie also jetzt eine weite Strecke fahren. Und leider hat der Fahrer genau dasselbe wieder gemacht. Er hat den Omnibus auch in den Abgrund genagelt. Die Hälfte des Busses war tot. Die junge Dame saß aber in der anderen Hälfte. Insofern war sie nur leicht verletzt, musste aber ins Krankenhaus, um auch behandelt zu werden. Und da wurde sie leider falsch behandelt, sodass sie dann im Krankenhaus am Rande des Todes war. Aber sie kam dahin durch und wurde wieder gesund. Aber jetzt hat sie sich gefragt, was wäre eigentlich, wenn ich gestorben wäre? Gäbe es mich dann noch? Wo wäre ich dann? Und da hat sie viele Leute gefragt und keiner hatte eine Antwort. Bis einer schließlich sagte, ich kenne da einen Pfarrer in Deutschland, schreib dem doch mal, vielleicht hat der eine Antwort. Und siehe da, sie hat da einen guten Pfarrer erwischt, der hat ihr das beschrieben, dass sie natürlich da noch da wäre. Die Ewigkeit ist ja auch jenseits eben dieser Todesgrenze da, dass aber Jesus in ihrem Leben ankommen möchte und so sie dann die Gewissheit des ewigen Lebens bekäme. Und das hat sie angenommen. Sie hat gebetet zu Jesus, dass Jesus in ihr Leben kommt. Dadurch habe ich sie ja dann auch in der Klostermühle getroffen, weil sie einfach noch tiefer einsteigen wollte in die Bibel und was dieses Leben bedeutet. Ja, da ist auch jemand zu Jesus gekommen, ein bisschen umständlich, sehr merkwürdig eigentlich durch die Umstände, aber sie hat Jesus kennengelernt. Ja, vor vielen Jahren war ich mal in Amsterdam auf einer Tagung von Campus für Christus und da wurden wir alle losgeschickt mit so einem kleinen Heftchen, die 4 geistlichen Gesetze und sollten da mit irgendwelchen Menschen über Jesus reden. Wir gingen dann in diesen Vondelpark, das war damals das Hippie-Zentrum der Welt irgendwo, wo viele junge Leute saßen, Gitarre spielten, herrliches Sonnenschein war da. Bei manchen merkte man, die guckten so durch einen durch, das heißt, die waren irgendwie high. Aber man konnte, da die ja alle Zeit hatten, auch mit ihnen über Gott reden. Und am Abend war dann ein Austausch, was die Einzelnen erlebt haben. Und da waren 2 Leute aus den Niederlanden, die waren ganz begeistert. Die konnten ja Hausbesuche machen, weil sie eben Holländisch sprechen konnten. Wir konnten ja nur Englisch reden. Und sagten, da kamen wir zu einem Mann und als der hörte, was wir wollen, war der begeistert. Und sagte, ich bin jetzt schon 74 Jahre alt und habe noch keine Ahnung, wohin die Reise geht. Und da habe ich einfach neulich mal zu Gott geredet. Kannst du mir nicht irgendjemand schicken, der mir da Klarheit gibt, wohin der Weg geht und wie der aussieht? Und da haben die 2 geklingelt und haben ihm dann diese 4 geistlichen Gesetze erklärt, dass Gott uns liebt, dass er einen Plan hat für unser Leben, dass er unser Erlöser ist und wenn er in unser Leben kommt, auch unser Erretter wird. Da ist also auch jemand zu Jesus gekommen. Jetzt wird es ein bisschen differenzierter. Es ist die Frage, ob ich zu Jesus komme oder ob ich Jesus nur begegne. Ich kenne sehr viele Menschen, die Jesus begegnet sind. Als Konfirmanden oder in einem Gottesdienst oder in irgendeinem Trauerfall. Sie haben von ihm gehört, teilweise sich auch vorübergehend einmal geöffnet, aber das war es dann gewesen. Das heißt, sie sind ihm begegnet, aber sie sind nicht zu ihm gekommen in ihrem Herzen und in ihrem Leben. Und das ist natürlich traurig, wenn Menschen Jesus begegnen, aber eigentlich nicht zu ihm kommen, sondern nur äußerlich irgendwo mal Kontakt bekommen haben oder akustisch mal was gehört haben, was aber ihr Leben nicht erreicht. Insofern ist es immer schwierig, nicht nur zu Jesus zu kommen, sondern auch, Entschuldigung, zu Jesus, ihm zu begegnen, sondern zu ihm zu kommen, innerlich und manchmal auch äußerlich, indem man sich in Bewegung setzt. Es gibt einen Bekannten, der jeder von uns kennt, Einstein, der oft schlaue Sätze sagte, nicht nur über sein naturwissenschaftliches Gebiet, sondern ein Satz von ihm heißt, wir leben in einer Zeit mit einer Perfektion der Mittel, und Verwirrung der Ziele. Perfektion der Mittel und Verwirrung der Ziele. Ich denke, da kann man eigentlich ihm leider nur zustimmen. Aber unser Lebensziel bestimmt auch unseren Lebensstil. Insofern ist natürlich wichtig, dass ich nicht in einer Verwirrung der Ziele leide, sondern ein klares Ziel habe und das auch mein Leben bestimmt. Viele Schüler haben sich gefreut, dass sie mal demonstrieren konnten, dabei gleich noch einen Tag schulfrei hatten. Friday for Future ist zu einer Art Ersatzreligion geworden für manche Leute, die sagen, wir müssen sozusagen die Welt retten. Meine Frage ist immer, als es noch keine Industrie gab, noch keine Autoabgase, wer hat eigentlich da das Klima bestimmt? Könnte sein, dass das die Sonne gewesen ist, die auch heute noch scheint, oder der Wind? Ja, sage ich nur mal so. Es gibt also Ersatzengagement, wo man sagt, ich tue etwas zur Rettung der Welt, bin aber selber eigentlich nicht gerettet von Gott. Und das ist natürlich schade. Klima ist sicher wichtig, aber es geht nicht nur um das Weltklima, sondern auch um das persönliche Lebensklima. Und das wird natürlich erfreulich sein, wenn da Liebe herrscht und Freundlichkeit und Wertschätzung, was aber nicht immer so ist. Wenn ich zum Glauben gekommen bin, hatte ich einen Wendepunkt in meinem Leben, was sich dann auswirkte, auch im Verhalten natürlich. Aber ich bin ja nicht nur damals zu Jesus gekommen, sondern komme jeden Tag zu ihm im Gebet. Da gibt es so viele schöne Verse, Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns mit Zuversicht zum Thron der Gnade hinzugehen, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden, zu rechtzeitiger Hilfe. Thron der Gnade ist eigentlich eine Bezeichnung für Jesus, der auf diesem Gnadenthron sitzt, bildlich gesprochen. Oder Matthäus 11, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das heißt, wir können dort Sorgen abladen, können aber auch Schuld abladen und Vergebung bekommen. Oder im Philipperbrief heißt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Der Herr ist nahe. Das ist eine Mordsherausforderung, sorgt euch um nichts. Warum? Weil da einer ist, der sorgt. Oder Johannes 14, wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Ja, eine tolle Sache, wenn ich Jesus bitte, wird er selber das tun. Ja, insofern kann ich also auch heute jeden Tag zu ihm kommen und mit ihm reden. Bisher sprach ich nur über das Kommen zu Jesus, jetzt spreche ich aber auch über Glaubenshindernisse. Was hindert eigentlich Menschen daran, zu Jesus zu kommen? Ja, ich denke, der Glaube in Deutschland nimmt ja immer mehr ab. Noch 51% der Deutschen sind in irgendeiner christlichen großen Kirche. Nächstes Jahr sind es schon weniger als 50% wahrscheinlich. Dann haben erstmals die andere Seite die Mehrheit. Ja, warum nimmt der Glaube immer mehr ab? Ich denke, wir haben alles, was wir brauchen. Und wofür brauche ich dann noch Gott, wenn ich alles habe, was ich brauche? Stimmt natürlich nicht ganz, wenn ich überlege, wie viele Beziehungen heute zerbrochen sind, wie viele Familien kaputt sind, von lauter Leuten, die alles haben, was sie brauchen. Das stimmt aber nicht. Was ihnen fehlt, ist die Liebe, ist die Treue, ist eine Wertschätzung und Vergebung zur rechten Zeit. Und das kann man sich nicht alles selber erwerben, sondern ich denke, da ist Gott die Quelle. Oder andere Leute sagen, ich habe meinen Glauben. Und damit wollen sie sozusagen die Außeneinwirkung abblocken. Also Glauben ist doch richtig. Natürlich ist Glauben wichtig, aber bei dem Glauben geht es immer um die Frage nach dem Objekt des Glaubens. Ist das zuverlässig und ist das überhaupt sinnvoll? Ja, wenn ein Junge mit großem Glauben auf dünnes Eis geht und dann einbricht, hat er nichts davon. Wenn er ganz wenig Glauben hat, aber auf dickes Eis geht, ist er sicher auch mit seinem kleinen Glauben. Ich habe meinen Glauben, ist also nur eine Formulierung, aber die Frage ist, was ist das Objekt meines Glaubens? Oder manche hat Glauben als so eine Lebenshaltung. Der würde also alle biblischen Aussagen mehr oder minder bejahen, beim Glaubensbekenntnis von vorne bis hinten mitsprechen, aber es hat keine Auswirkungen in seinem Leben. Und das ist natürlich schade, wenn das Wort nur sozusagen ein Schattendasein führt. Oder ein anderer versteht Glaube als Moral. Das fand ich so nett, habe ich mal eine Dame besucht, die ich bis dahin nicht kannte. Und da ich ja Pfarrer war und immer noch bin, begrüße sie mich mit dem Satz, sagen Sie mir ein Gebot, das ich übertreten habe. Das war die Begrüßung. Und wir kamen dann ins Gespräch und es ist natürlich schwierig, dann jemand zu zeigen, dass das ja wohl nicht ganz die richtige Richtung ist. Wir kamen dann zum ersten Gebot und das ist natürlich die Frage, ob Gott einen Schwerpunkt im Leben bilden kann oder nicht. Mancher hat also die Vorstellung, Glaube als Moral, und wenn die Moral stimmt, dann ist so alles okay. Dann gibt es natürlich den Zweifel, aber da gibt es zwei Arten von Zweifeln. Das eine ist der Zweifel auf der Suche nach Gott und das andere ist der Zweifel auf der Flucht vor Gott. Ja, beides Mal geht es um Zweifel. Ich kann von mir sagen, ich war Biologiehelfer in unserer Schule, war also begeistert auch von der Evolutionslehre. Als ich dann Theologie studierte, merkte ich natürlich auch, klar, wenn die Evolution stimmt, dann gab es ja nie einen Sündenfall, sondern ist der Affe irgendwann mal vom Baum gestiegen und hat ein paar Wörter gelernt und sich eine Moral aufgebaut. Und wenn es keinen Sündenfall gab, brauche ich auch keine Erlösung. Wofür wäre die dann geeignet? Aber eigentlich wollte ich Gott kennenlernen und von dieser Haltung loskommen, aber ich wusste nicht wie. Gut, ich habe dann durch eine Skifahrzeit trotzdem Jesus kennengelernt, obwohl die Evolution immer noch in meinem Kopf war, aber ich kannte jetzt Jesus und dann hat sich der Rest langsam gelöst, denn Evolution ist ja eigentlich eine Lehre, die man nicht wissenschaftlich verteidigen kann, weil auch dort, wenn ein Einzeller da ist und ein Zweizeller daraus wird, brauchte der ja eine neue Information, um zu einem Zweizeller zu werden und Materie bringt keine Information hervor. Insofern ist eigentlich da der Zug schon stehen geblieben. Ja, aber andere Leute sagen, wenn es einen Urknall gab und alles durch Zufall entstanden ist, dann brauche ich auch keinen Gott. Da wird es also zu einer Verteidigung gegenüber Gott, während ich diese Lehre im Lauf von vielen Jahren abgelegt habe und weiß, dass Gott ein wunderbarer Schöpfer ist. Jeden Morgen beim Frühstück, wenn ich so eine Mandarine auseinandernehme und jedes Teil einzeln essen kann, staune ich, wie wunderbar das verpackt ist und die Pflanze wusste, wie das geht, weil da einer war, der ihr das eingegeben hat, dieses Programm. Ja, es gab gerade eine Diskussion über das neu erbaute Berliner Stadtschloss. Vielleicht haben Sie die auch gelesen. Das hatte ja Ulbricht einmal abgerissen, aber wurde jetzt wieder gebaut. Oben auf der Kuppel ist ein Kreuz zu sehen und im Innern der Kuppel steht ein Bibelvers aus Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist in keinem anderen das Heil, ist auch kein Name den Menschen gegeben, kein anderer Name den Menschen gegeben, durch den sie sollen selig werden oder nach anderer Übersetzung gerettet werden. Und das hat jetzt viele Leute auf die Palme gebracht, weil sie sagten, das klingt ja völlig absolut, es ist kein anderer Name, also nur dieser Name Jesus. Das kann man doch heute gar nicht mehr sagen. Es gibt doch gar keine absolute Wahrheit, sondern du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit und da können wir ins Gespräch kommen. Ja, interessant, die wollen also diese Inschrift entweder beseitigen oder durch irgendwelche Zusatzprotokolle entkräften. Aber Wahrheit, wenn es wirklich Wahrheit ist, kennt keine Toleranz. Wenn Wahrheit Wahrheit ist, kann sie nicht tolerant sein. Und wenn Jesus der einzige Weg zu Gott ist, dann gibt es keinen anderen. Es gibt eine nette Formulierung, Wahrheit bringt Klarheit. Und jeder von uns, der Jesus kennengelernt hat, hat das festgestellt in seinem Leben, dass auch in seinem Leben eine neue Klarheit entstanden ist über den Sinn des Lebens, über die Hoffnung für die Ewigkeit, über die Führung Gottes, über die Wahrheit des Wortes Gottes in der Bibel. Und da gibt es diese nette Formulierung, ich hab's gefunden, dieses neue Leben in Jesus. Nicht, weil mich einer überredet hat, sondern weil ich zu dieser Gewissheit kam, durch Jesus, der in mir lebt. Die Jahreslosung heißt also, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich finde es schön, ich bin zum Glauben gekommen, insofern zu Jesus gekommen mit 22 Jahren. Ist also schon lange her, aber es hat sich ausgewirkt bis heute. Aber ich komme heute täglich zu ihm und das würde ich gerne weitergeben als Anliegen, auch für jeden von uns, dass ich nicht nur persönlich Jesus nahe bin, sondern auch bete, dass in diesem Jahr Menschen Jesus kennenlernen, dass sie zu ihm kommen und sich für dieses neue Leben mit Jesus entscheiden. Und das wird ihr Leben sicher von innen her erfüllen, mit Liebe, ja auch mit Zuversicht, mit Wertschätzung und viel mehr. Ja, wäre schön, wenn der Einzelne für sich betet, aber auch für andere Menschen, dass Jesus sie gewinnt und sie durch ihn neues Leben empfangen. Herr Jesus, wir danken dir für diese Einladung, dass wir zu dir kommen dürfen oder auch durften schon. Danke für deine Führung, für alle Wertschätzung, die du uns schenkst, für diese Erlösung und Errettung. Danke für den Sinn im Leben, den du gibst, für eine ewige, bleibende Hoffnung. Ja, auch für dieses wunderbare Geschenk der Vergebung und für dein kostbares Wort. So segne jeden von uns in deiner Liebe. Amen.